aber man hat einfach dann ein Alleinstellungsmerkmal, ja. Man, so oft mittlerweile, wo ich von Leuten höre, wenn ich das Bild sehe, weiß ich ganz genau, das ist von dir. Und das ist eigentlich das größte Kompliment, was man kriegen kann als Künstler, weil man dann einfach einen Stil hat, der einzigartig ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Ich bin Anni Nürnberg und in diesem Podcast stelle ich dir neue Berufe vor, damit du entweder beurteilen kannst, ob diese Jobs etwas für dich wären oder wie du den Einstieg finden könntest. Oder du findest einfach so wie ich Menschen und ihre Lebenswege ultra spannend. In dieser Folge tauchen wir in einen sehr kreativen und gleichzeitig extrem technischen Job ein. Caro stellt Hochzeitspapeterie her und hat dafür einen eigenen mechanischen Drucker, eine Letterpressmaschine. Sie erzählt uns, wie sie die Karten herstellt, wie sie die Designs entwickelt und auch was die Herausforderungen im Prozess sind. Wir sprechen darüber, wie sie dazu kam, sich solch eine Riesenmaschine anzuschaffen und sich damit selbstständig zu machen. Das Ganze macht sie nämlich sogar noch neben ihrem Vollzeitjob. Und auch darüber frage ich sie aus, wie sie das alles hinkriegt. Ein sehr inspirierendes Interview. Viel Spaß beim Zuhören. Du kannst sie dir auch anschauen. Sie ist auf YouTube als Video zu finden. Ich verlinke sie dir in den Shownotes. Ja, ich freue mich heute, die Caro hier zu Gast zu haben. Caro von Marlina Art. Du wurdest mir von der Marie empfohlen, einer Hochzeitsplanerin, die ich in Folge 183 interviewt habe. Und sie sagte, du bist die Expertin für Hochzeitspapeterie oder zumindest für eine bestimmte Technologie, das zu machen. Und deshalb freue ich mich total, dich zu Gast zu haben und ja, mit dir darüber zu sprechen, was du machst.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich gefragt wurde und bin schon ganz gespannt, worüber wir heute reden.
Ja. Du arbeitest mit einer ganz besonderen Technologie. Letterpress nennt sich das. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele, die jetzt zuhören und vielleicht keine Experten sind, gar nicht wissen, was das ist. Magst du mal erzählen? Ist gerade schwierig vielleicht, weil wir nichts in der Hand nehmen können, nichts wirklich so. Manche können ja nichts, nicht mal was sehen, wenn sie jetzt nur das Audio hören. Aber erzähl doch gerne mal.
Genau, also zuerst, das ist eine sehr, sehr große Maschine, die ist 1,3 Tonnen schwer, mit der ich arbeite. Und das ist eine Heidelberger Tiegel, die wird jetzt so auch nicht mehr gebaut. Und mit dieser Maschine drucke ich. Das Besondere bei dieser Druckmaschine ist aber nicht, dass sie an sich druckt, sondern sie prägt auch die Buchstaben in das Papier. Das heißt, ich kann individuell einstellen, wie stark ich diesen Druck in dem Papier haben möchte. Ich mische auch die Farben selbst an. Ja, also es kommt nicht einfach automatisch aus dem Drucker raus und ich kann dann noch an einem Regler einstellen, oh, ich hätte es gerne ein bisschen dunkler, sondern ich muss wirklich die Farben mischen. Ich muss auch dann, wie gesagt, alles einrichten von den Platten her, von den Druckplatten her, bis von der Größe, wie groß ich das haben möchte, also wie groß das Papier ist. Und das ist halt das Besondere, weil das auch kein normaler elektrischer Drucker kann. Und das ist ja einfach schön, wenn man sehr dickes Papier in der Hand hält mit so einer Haptik. Also man sieht, dass das dann nicht elektrisch hergestellt wurde, sondern die Buchstaben sind wirklich noch wie im alten Buchdruck in das Papier reingeprägt. Genau. Und das ist dann dieses Letterpress-Verfahren, das es so besonders macht. Und dementsprechend ist es leider auch etwas hochwertiger und teurer, weil das Papier dick sein muss und auch weil ich die Druckplatten herstellen lassen muss. Ich kann die nicht gerade mal kurz größer oder kleiner ziehen. Das ist von der Mechanik her schon ein bisschen komplexer insgesamt.
Was heißt das, die Druckplatten herstellen? Wie geht das?
Also die Druckplatten sind Photopolymerplatten, das heißt, sie werden belichtet. Da kommt zuerst ist das wie so eine geleeartige Schicht auf einer Metallplatte und dann wird eine Folie drüber gelegt, die entweder sehr, sehr, sehr dunkel ist, also da kommt schwarze Tinte drauf, die lichtundurchlässig ist und da, wo die Buchstaben dann stehen bleiben sollen, da ist die Folie dann durchsichtig. Das heißt, an den Stellen wird dann UV-Licht, kommt UV-Licht auf die Platte und das härtet dann diese geleeartige Schicht aus. Nachdem das ausgehärtet wurde, beziehungsweise auch ausgewaschen wurde, bleibt dann durch das Auswaschen dann diese erhabenen Stellen, also diese Buchstaben stehen. Genau, und das muss man halt auch erstmal herstellen. Also ich schicke das dann ein. Ich habe extra Plattenhersteller, die das dann machen. Das dauert dann auch eine Zeit lang, zwischen 1 bis 2 Wochen. Deshalb ist generell auch ein Auftrag bei mir jetzt nicht gerade mal in einer Woche erledigt, sondern das dauert schon sehr lange, bis wirklich auch alle Sätze, alle Texte, alle Grafiken fertig sind und also von der Druckfreigabe so okay sind für die Kunden. Und dann fange ich, wie gesagt, erst an, alles zu bestellen und dann herzustellen. Und das dauert deshalb etwas länger bei mir, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, krass aufwendig. Dann, also, diese Platten kann man ja dann auch nur dafür verwenden. Die sind ja dann auch nicht wiederverwendbar, ne? Krass, ey.
Genau, ja. Also die stelle ich dann wirklich nur für eine Karte her und ich kann sie dann schwer nochmal benutzen, weil da stehen dann wahrscheinlich auch dann Daten, Hochzeitsdaten drauf oder auch Namen.
Ja.
Deshalb, ich habe, wie gesagt, auch Platten, die ich wieder benutzen kann, ja, aber da sind oft dann keine Texte drauf. Ne? Ich habe dann Kollektionen, da sind dann zum Beispiel, ist der Rand vielleicht aus Blumen und den Rand habe ich dann separat hergestellt, damit ich dann vielleicht nur noch Text dann machen lassen muss. Ne? Und dann kann man so auch ein bisschen dann sparen. Ne? Und die Kollektionen sind dann soweit festgelegt und dann wissen die Paare schon, was sie bekommen. Und dann kann man das ein bisschen besser kalkulieren auch.
Ja.
Ja.
Und du arbeitest nur mit Hochzeitspaaren oder auch für andere Anlässe oder so?
An sich arbeite ich auch für andere Anlässe, auch für Geburtstage, Taufen. Ich mache auch Grußkarten, also ich stelle auch Grußkarten her, aber hauptsächlich, die meisten Kunden sind tatsächlich Hochzeitsplaner und Brautpaare.
Okay. Und wie entwickelst du dann sowas? Also das, da kannst ja auch nicht, da kannst ja dann auch nicht irgendwie 10 Feedbackschleifen geben, wo du jedes Mal eine neue Druckplatte herstellst oder sowas. Wie, also wie ist der Prozess, dass du auch erstmal rausfindest, was gefällt den Kunden, was wollen die eigentlich und das dann auch umsetzt, mit möglichst wenig Aufwand, sag ich jetzt mal.
Ja. Ja, das hat sich tatsächlich relativ schnell bei mir entwickelt und ich kann auch relativ gut abschätzen, ob die Paare überhaupt meine Wunschkunden sind, beziehungsweise auch ein Perfect Match mit mir. Ich habe dann am Anfang immer einen Fragebogen, der am besten natürlich sehr gut und sehr ausführlich ja, ausgefüllt werden sollte. Und dann kann ich ungefähr abschätzen, was ihnen wichtig ist. Das frage ich dann vorher alles ab. Es gibt dann natürlich auch Inspirationsbilder, die sie mir dann zuschicken können. Und dann kann ich ungefähr, dann fange ich mit dem Design an. Es gibt 3 Designschleifen bei mir. Das heißt, wenn das erste Design wirklich ganz, 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 also gar nicht dem Paar gefällt, mache ich dann noch ein neues Design. Tatsächlich ist es aber so, dass ich oft 3 verschiedene Designs herstelle, alle so ein bisschen angelehnt, wie die Wünsche von dem Paar eben sind. Und dann kann es sein, dass sie dann sagen, ah, von dem ersten Design hat uns die Detailkarte gefallen, vom zweiten Design hat uns die Hauptkarte gefallen und dann mischen die dann die Designs untereinander, bis es dann passt. Also das ist etwas, was tatsächlich bei mir sich bewährt hat, muss ich sagen. Ich mache wirklich dann 2 oder sogar 3 Designs fertig. Da gebe ich mir dann wirklich, da mache ich mir viel Arbeit. Aber das, ja, ist am Ende hin wirklich dann doch die bessere Variante. Einfach dann, weil das Paar dann auch ein besseres Gefühl bekommt und auch sieht, was machbar ist und was nicht. Ja, und dann gibt es, wie gesagt, diese 3 Designschleifen. Wenn dann noch kleine Textanpassungen gibt, dann ist das für mich jetzt kein Problem. Und ich habe dann auch richtige Designformulare, wo die Paare dann angeben, was ihnen gefällt und was nicht. Das sieht aus wie so eine Website. Und dann geben sie ihr persönliches Feedback, sodass Planer das gar nicht, also die Antwort gar nicht weiterleiten müssen. Es läuft dann nicht mehr über E-Mails, sondern ich schicke dann die Links raus. Jeder kann sich das anschauen, wann er möchte, wie er möchte. Und dann sehe ich oder jeder sieht, was das Brautpaar dann angegeben hat. Also nicht jeder, sondern jeder, der den Link dann hat. Ne? Ja, und wenn das Design soweit steht und die Texte soweit stehen, dann gibt es eine Druckfreigabe bei mir. Das heißt, da wird nochmal ganz genau alles deklariert. So, also ja, von der Hauptkarte, wie viel Stück das sind, welches Papier das ist, welche Schriftfarbe ich drucken werde, bis zu den Siegeln, welche Farbe die Siegeln haben, wie viel Stück es sein soll und so weiter. Also da wird wirklich alles noch einmal separat abgefragt. Sind Wortlaute richtig? Sind die Farben in Ordnung? Ist das Design okay? Und dann hakt das Paar dann immer ab. Ja, ist okay oder nein, das müssen wir noch ändern. Und am Ende wird dann noch kurz abgefragt, ob vielleicht dann noch Preisanpassungen für sie okay sind. Vielleicht sind es anfangs 30 Stück gewesen und irgendwann haben sie gemerkt, okay, wir haben dann 4 Gäste mehr bekommen, dann sind es 4 Einladungen auch mehr. Ja, und dann gibt es keine Überraschungen so an sich bei mir und die wissen, okay, das wird jetzt wirklich produziert. Ab dem Zeitpunkt können wir schon an sich noch was ändern, aber dann kann es passieren, dass man dafür noch etwas bezahlen muss. Wie gesagt, bei den Druckplatten, ne? Wenn ich die dann schon herstellen gelassen habe oder vielleicht sogar auch die Hauptkarten gedruckt habe, dann ne, muss ich das dann neu bestellen oder auch die Hauptkarten nochmal drucken. Das wäre suboptimal. Ist mir noch nie passiert. Toi, toi, toi. Ja, aber das kann dann dementsprechend passieren. Aber es gibt nichts, was die Paare vorher nicht wissen. Ja, und das hat bisher super funktioniert und ja, das hat sich so mit der Zeit auch ergeben, tatsächlich.
Ja, du hattest im Vorgespräch gesagt, dass es am Anfang etwas schwierig war, wenn die Kommunikation so über den Hochzeitsplaner lief oder die Hochzeitsplanerin, dass dann halt auch Informationen verloren gegangen sind.
Genau. Ja, das kommt dann mal vor. Manche zitieren die Paare, manchmal. Ja, kriegt man nicht so genau zu fassen, wie das Paar jetzt über das Design denkt. Deshalb habe ich das tatsächlich jetzt so gehandhabt oder so eingerichtet. Das habe ich alles selbst mir erarbeitet und bisher bin ich super zufrieden und das ist wirklich ein Game Changer. Und ja, man braucht nur noch den Link zu verteilen. Da stehen auch alle Informationen. Also mein Wortlaut wird kann ich da reinschreiben, also meine Gedanken und was ich mir dabei gedacht habe, vom Design her, da steht dann wirklich alles drin und dann weiß ich auch, dass das Paar das auch liest. Ja, und dann lese ich auch genau das, was das Paar mir wieder antwortet. Und ich brauche das meiner Meinung nach einfach vom Gefühl her, dass ich die Paare auch besser verstehe, was sie möchten. Weil oft kommt dann nur ein Feedback, ja, das müsste noch ein bisschen größer sein oder ein bisschen kleiner oder noch ein bisschen mehr rot oder nicht, ne? Keine Ahnung. Und dann mache ich das und oft matcht es ja dann trotzdem nicht. Und dann brauche ich dann noch eine Designschleife und noch irgendwas, was nicht so funktioniert und ich noch nacharbeiten muss. Und so, ich muss sagen, ich denke, ich habe ein relativ gutes Gefühl dafür, was Menschen gerne haben möchten, aber ich muss das schon von ihnen selbst hören, damit ich das besser einschätzen kann. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint gegenüber den Planern oder so, gar nicht. Die meisten machen, also alle machen ihre Jobs perfekt, aber es ist einfach für mich angenehmer und ja, jeder Mensch hat einen anderen Geschmack, ja, und ich versuche halt genau den Geschmack von dem Brautpaar zu treffen und nicht den Geschmack von dem Planer, ne? Und das hat sich wirklich tatsächlich echt bewährt und ich bin auch super happy und bisher war auch jeder sehr happy drüber. Deshalb kann ich auch jedem empfehlen, so etwas zu machen.
Sehr schön. Und dieses Designen der Karten, wie kreativ ist das dann noch? Also, es hört sich jetzt so an, als wärst du schon auch eingeschränkt durch diese Technologie und klar, die Kunden haben konkrete Wünsche. Also hast du das Gefühl, dich da kreativ ausleben zu können oder nicht?
Das Das ist eine sehr gute Frage. Manchmal mehr, manchmal weniger. Es kommt sehr darauf an, wie flexibel das Paar ist. Aber ich muss mir selbst immer sagen, das, was ich zeige, das ist ja unendlich. Also ich kreiere ja von mir aus selbst etwas. Und jeder Künstler wird wieder eine eigene Interpretation von dem zeigen, was das Paar einem an Informationen gibt. Das heißt, ich muss mir immer selbst sagen, ja, vielleicht habe ich jetzt so eine Inspiration oder ein Inspirationsbild gekriegt, aber trotzdem muss ich mir diesen Freiraum lassen, selbst meinen Stil den Paaren weiterzugeben oder zu zeigen. Ich ertappe mich selbst dabei, dass ich versuche, etwas zu designen, was vielleicht nicht mir, was nicht 100% Marlina ist. Also, ja, das fällt mir tatsächlich echt schwer. Aber in letzter Zeit merke ich, dass ich einfach einen Stil kreiert habe, den ich auch nicht mehr so einfach ablegen kann. Anfangs zum Üben war das super, aber ja, ich denke generell, finde ich, ist man sehr eingeschränkt im kreativen Prozess, wenn man versucht, nur etwas zu machen, was andere gerne möchten. Ja, und ich denke, das ist so etwas, was mein Steckenpferd mittlerweile geworden ist. Ich mache einfach erstmal und versuche mich nicht zu sehr auf etwas zu festigen. Ich kreiere einfach irgendwas und das machen, ich vermute, viele immer weniger. Ich lege einfach los und wenn etwas nicht funktioniert, mache ich es nochmal. Oder ich mache dann zwei, drei Sachen und merke dann, oh, das ist jetzt doch nicht so geworden, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Aber irgendwie sieht das ja viel besser aus. Viele machen das, die machen es sehr verkrampft. Und das sieht man auch im Design. Also denke ich mal, das ist meine Meinung. Und deshalb versuche ich mich sehr, sehr wenig zu beeinflussen, was andere machen. Und ja, das klappt ganz gut. Natürlich kommen dann Paare und sagen, ja, ich hätte gern aber hier das noch ein bisschen anders. Das ist auch gar kein Problem für mich, weil ich das trotzdem noch in dem Stil umsetze, in dem ich das dann denen schon gezeigt habe. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass das, was ich bisher so wirklich von mir aus kreiert habe, auch sehr gut angekommen ist. Und nicht dieses Verkrampfte, ja, wo man dann sieht, oh, das ist super schön, das würde ich gern auch machen. Ich mach's und dann sieht's einfach nicht so 100% perfekt aus, weil man es einfach versucht nachzuahmen. Ja, also nicht eins zu eins nachzuahmen, aber schon irgendwie in diese Richtung vom Stil her zu gehen. Und das hat mir gezeigt, man macht vielleicht nicht den Stil, den man zu 100% auch mag. Ja, das kann auch passieren. Aber man hat einfach dann ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, man, so oft mittlerweile, wo ich von Leuten höre, wenn ich das Bild sehe, weiß ich ganz genau, das ist von dir. Und das ist eigentlich das größte Kompliment, was man kriegen kann als Künstler, weil man dann einfach einen Stil hat, der einzigartig ist.
Ja.
Und mittlerweile gehe ich davon aus, dass die Paare und Hochzeitspläne auch wegen diesem Stil zu mir kommen. Und ich versuche ihn auch ja also beizubehalten und ich zeige auch wirklich dann nach außen hin nur die Sachen, die ich zu 100% vertreten kann. Leider gibt es immer noch Sachen, wo ich sage, also das ist jetzt wirklich nicht 100% meine Marke und das zeige ich dann auch nicht. Und mit der Zeit, denke ich, habe ich dann auch wirklich dann die Kunden, die dann deshalb zu mir kommen. Es dauert, aber ich denke, so, ja, vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr habe ich wirklich zu 100% die Kunden, die wissen, was sie bekommen, wenn sie zu mir kommen. Ja. Klar, es gibt immer welche, die dann etwas anderes haben möchten, aber mittlerweile verweise ich die dann auf Kollegen, weil ich weiß, damit tut man keinem irgendwie einen Gefallen. Ja, also das ist so meine bisherige Erfahrung.
Ja. Jetzt werden die Zuhörer und Zuschauer vielleicht wissen wollen, was ist denn dein Stil? Ich würde dich jetzt mal auf deine Webseite verweisen, die werde ich auch in den Shownotes verlinken. Vielleicht magst du trotzdem auch nochmal sagen, wie man deine Website findet.
Ja, meine Website heißt www.marlina-art.de. Ich habe auch einen Instagram-Account, Marlina Art and Letterpress. Das ist auch mein Firmenname. Und ja, genau, das ist meine Website.
Genau, da könnt ihr, also ihr Zuschauer, ihr Zuhörer und ZuhörerInnen, gerne einfach auch jetzt schon mal schauen, was denn so der Stil ist.
Genau.
Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du so ein tonnenschweres Ding bei dir zu Hause hast und weißt, wie du das bedienst?
Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte, aber oft auch eine Geschichte, die viele haben, muss ich gestehen. Generell habe ich schon, seit ich klein war, gerne gemalt. Ich war auch in der Malschule und jeder wusste, Caro ist die, die gerne malt und gut malt. Und deshalb hat eine Freundin von mir mich gefragt, ob ich gerne eine Einladung für sie zeichnen möchte. Ja, und ich habe vorher absolut nicht gewusst, wie Einladungen so an sich aussehen können. Natürlich will man dann auch schöne Einladungen herstellen. Und dann habe ich angefangen, auf Plattformen wie Instagram, Pinterest, einfach mal zu schauen, was es denn so gibt. Ja, und dann, wie es so oft ist, vertieft man sich und dann findet man immer schönere und tollere Sachen. Und irgendwann habe ich gesehen, wow, es gibt so eine Maschine, da kann man wirklich sehr hochwertige Papeterie herstellen. Und das, also zuerst habe ich so eine Tischmaschine gesehen, also man kann dann von Hand noch pressen, die sind noch älter. Aber dann habe ich gesehen, okay, Format A5 war das. Also da hat man schon gesehen, ich befasse mich schon mit den Formaten, ja, das hat mich dann selbst schon ein bisschen erschreckt. Dann habe ich direkt geschaut, okay, Format A5, ja, ist ein bisschen wenig. Und dann habe ich weiter geschaut, okay, es gibt auch so eine große Maschine, also diese 1,3-Tonnen-Schere Heidelberger Tiegel, die ist dann für A4-Formate. Und dann habe ich geschaut und habe mich da, also es gab einfach kein Zurück mehr. Ich war so vertieft in diesem Thema. Ich habe mich belesen in verschiedene Foren. Es war einfach, ja, es war wie ein Zug, der einfach nicht mehr angehalten hat. Ja. Und irgendwann habe ich zu meinem Mann gesagt, oh, ich hätte schon irgendwie gern so einen Drucker. Und er hat gar nicht gewusst, was da in meinem Kopf schon passiert. Und er so, ja, dann kauf dir doch einen Drucker. Er dachte halt so einen weißen HP-Drucker, den gefühlt jeder dann in seinem Büro stehen hat. Und dann ist so, nein, ich hätte halt gern so einen Drucker. Und dann habe ich ihm ein Bild gezeigt und ein Video. Und er ist auch gelernter Industriemechaniker. Und dann war der auch direkt Feuer und Flamme. Und er so, oh, was ist das für eine Maschine? Und dann, ja, gab es dann bei uns beiden kein Zurück mehr. Und dann habe ich erstmal in Ruhe die Einladungskarte für meine Freundin fertig gemacht und war gleichzeitig, also wir sind zu ihrer Junggesellenabschiedsfeier gefahren und das Teil hatte ich schon in meinem Keller stehen gehabt. Also so schnell war das. Das ging wirklich sehr, sehr schnell. Und bevor ich mir die Maschine angelegt habe, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, weil ich nicht wusste, wie schwer das ist, weil ich halt schon gesehen habe, okay, das ist wirklich also eine sehr schwere Maschine, ob ich das körperlich generell schaffe, mit ihr umzugehen, und habe dann einen Lehrgang beziehungsweise einen Buchdrucker, noch original gelehrten Buchdrucker in Herford gefunden und habe dann mir einen Kurs gebucht über 2 Tage bei ihm. Und habe, bevor ich überhaupt die Maschine jemals gesehen habe, erstmal geschaut, kann ich das, ne? Habe ich das technische Verständnis dafür? Kann ich das auch später, also kann ich die Maschine auch später warten? Vor allem, wie wartungsintensiv ist so eine Maschine? Das habe ich mir dann da angeschaut und dann war ich noch verliebter. Und dann wusste ich, alles klar, ich krieg so eine Maschine. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, wo mich die Reise dann wirklich, also was für eine Reise ich antreten werde mit dieser Maschine. Ich wusste einfach nur, ich wollte diese Laptop-Waschmaschine, also diesen Heidelberger Tiel. Aber was ich damit mache, wusste ich gar nicht. Ich habe gemerkt, okay, dieses Waschmittel, um die Farbe wieder abzukriegen, das kann ich dann nur bei einer bestimmten Firma bestellen. Dann habe ich die angeschrieben, ja, für das Waschmittel zu bestellen, braucht man eine Firma. Okay, ne, ohne wirklich ganz blauäugig bin ich hingegangen, habe dann ein Kleingewerbe angemeldet, wollte halt unbedingt dieses Waschmittel haben und wollte erstmal drucken, ja. Ich wollte einfach mal versuchen, was das bedeutet, so einfach selbst eine Karte zu drucken. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, hauptsächlich Einladungskarten werden damit hergestellt, Grußkarten. Dann habe ich ganz klein angefangen. Eine Freundin aus der Arbeit hat dann gesagt, ja, wir gehen bald heiraten. Und ich so, ich weiß schon, wer eure Einladungen macht. Und habe dann gesagt, ich bin froh, wenn ihr nur das Material, ja, was heißt nur, ne, das Material ist ja auch nicht ganz so billig. Dann habe ich gesagt, ich will einfach nur drucken, ich will es nicht umsonst machen, also einfach irgendwas drucken ohne mit Pseudonamen. Wenn ich jemanden eine Freude bereiten kann, dann mache ich das. Und mit dem Geld, das kriegen wir irgendwie hin. Also wie gesagt, ich bin erstmal froh. Das ist an sich war das ja erstmal mein Hobby, ja. Das heißt, Hobbys kosten ja auch. Und ich habe da auch ganz, ganz viel Geld erstmal rein versenkt an Papier, an verschiedenen Materialien, um zu verstehen, welches Material am besten für die Maschine oder für das Endergebnis, ja, was überhaupt alles gibt. Und ja, so bin ich dann irgendwie in dieses, ja, es war wirklich ein Zug, der nicht mehr angehalten hat. Es hat angefangen und ich habe einfach nur gemacht, 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 gemacht. Und dann habe ich angefangen, mit anderen Hochzeitsplanern zu sprechen, habe dann einfach mal was hingeschickt. Ich wusste noch nicht mal, dass es verschiedene Preiskategorien gibt, dass es verschiedene Planer für verschiedene Kunden gibt. Ich war so neu in diesem Business. Ja, und dann findet man sich irgendwann zurecht. Und ich denke, das Beste, was ich hätte machen können, war einfach machen. Also einfach herstellen, ausprobieren, so viel wie möglich unterschiedliche Sachen machen. Ich habe irgendwas gesehen und habe gedacht, oh cool, dieser Farbverlauf, den möchte ich auch mal auf der Maschine machen, sodass man dann nicht nur eine Farbe hat, sondern es ging dann zum Beispiel von Blau nach Grün oder es war dann so eine Regenbogenfarbe. Und ja, dadurch habe ich einfach super viel gelernt und habe halt sehr, sehr schnell verstanden, wie die Maschine funktioniert. Und ja, so hat es eigentlich angefangen.
Learning by doing, cool.
Genau.
Und den Hobby dann zum Beruf machen. Schön. Spannende,
Ja.
inspirierende Geschichte.
Ja, wenn man das gerne macht, dann, also ich kann es. Bei mir konnte man es wirklich nur bestätigen, oder ja, ich konnte es wirklich nur bestätigen, indem ich das einfach, ja, ich habe einfach nicht mehr nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht, ja.
Ja.
Und mit sehr viel Freude und sehr viel Spaß.
Ja. Und du hattest und hast ja auch jetzt noch einen Vollzeitjob. Also du machst das ja nebenbei. Wie handelst du das? Wie kriegst du das auf die Reihe?
Ja, das frage ich mich auch manchmal. Ja, also, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Wenn ich meinen Mann nicht hätte und wir so ein gutes, eingespieltes Team wären, würde das wahrscheinlich auch nicht so einfach funktionieren. Mit der Zeit lernt man viel, mit der Zeit ist man effizienter und ja, man ist auch etwas ruhiger. Man weiß, wie viel Zeit man für etwas braucht. Man kann besser vorplanen. Man weiß auch, ob man sagen kann, ja, ich mache das noch oder nein, ich mache es nicht. Aber generell ist es einfach klar, es ist viel. Ich komme nach 8 Stunden Arbeit nach Hause und kann dann noch nebenher E-Mails beantworten, muss dann vielleicht dann noch abends drucken, muss dann noch Siegel gießen. Oft so größere Sachen mache ich dann am Wochenende. Meine Mama hilft mir tatsächlich auch oft aus. Also sie macht es super gerne. Wir sind dann zu zweit und machen das dann. Und das, Liegt aber auch oft daran, weil die Sachen oder weil die Deadlines überschritten werden. Ja, ich muss dann sehr kurzfristig, sehr schnell agieren. Und ja, mit einem Vollzeitjob geht das dann nicht einfach. Ja, manchmal mache ich auch Nachtschichten oder mache einfach so lange, bis ich dann eben fertig bin. Dann gibt es nicht, oh, bis heute arbeite ich bis 10, sondern heute arbeite ich, bis die 80 Einladungen fertig sind. Das passiert immer noch, ja. Also das kann ich einfach nicht, ja, regulieren, weil oft auch die Locations zum Beispiel mit den Menütexten nicht rechtzeitig ankommen. Und dann muss ich ja natürlich bis zur Druckfreigabe warten. Das habe ich auch schmerzhaft lernen müssen, dass ich wirklich erst bestelle, wenn ich die Druckfreigabe habe, weil oft dann kurzfristig noch Änderungen kommen. Oder die Stückzahländerungen, ne? Und das ist einfach, ich muss mir diese Grenzen setzen. Aber ja, trotzdem, bei Menükarten zum Beispiel, da muss ich das einfach dann fertig machen. Und deshalb bin ich auch froh, dass mein Mann auch einfach kurzzeitig einspringen kann bei allem, beim Kochen, beim Putzen, beim Waschen. Es passiert jetzt echt nicht oft, immer seltener, Gott sei Dank, weil ich das, wie gesagt, mit der Zeit ganz gut geregelt bekomme und gut eingeplant bekomme. Aber ja, ich bin sehr, sehr dankbar und alleine, glaube ich, hätte ich das alles nicht geschafft. Es wird auch immer mehr, ja. Dafür kann ich alles ein bisschen besser planen. Ich habe auch bestimmte Tools. Das heißt, ich arbeite sehr gerne mit Asana und mit Miro. Da habe ich mir auch wirklich mit der Zeit einen sehr guten Prozessflow erarbeitet, wo ich ganz genau alles tracke, alles weiß, was ich machen muss. Und dann arbeite ich einfach die Sachen ab. Ich mache es, mache es, mache es, mache es. Und dann habe ich es dann hinter mir. Und anfangs, da hatte ich noch vieles im Kopf, da habe ich das einfach noch gar nicht so aufgeschrieben. Da dachte ich, ja, die zwei Einladungen in diesem Jahr, ne, das hat man dann im Kopf. Aber irgendwann merkt man, ah, ja, das muss ich jetzt doch noch machen. Ah, ich wollte noch das machen. Und ah, stimmt, ich wollte das auch noch machen. Und dann merkt man, okay, ich muss irgendwas anderes. Also ich muss irgendwie mir überlegen, wie ich das jetzt alles plane. Ja, aber es gibt kein richtig und kein falsch. Es ist immer ein Lernprozess und es gibt immer Sachen, wo man dann im Nachhinein schlauer ist und weiß, okay, beim nächsten Mal mache ich es anders. Immer noch ist das ist immer noch bei mir so und ich denke, bei kaum jemand ist es anders, weil ständig das Leben sich ändert und ja, von daher, bisher, wie gesagt, hat alles gut geklappt und ich bin auch froh. Ich meine, wie gesagt, ich weiß auch nicht immer, wie ich das schaffe, aber irgendwie geht's, wenn man es wirklich will und man immer noch Spaß dabei hat. Ja, geht das irgendwie. Ja.
Hast du denn auch die Idee, deinen Hauptjob zu reduzieren, um einfach auch vielleicht ein bisschen auch mehr Freiraum für dich zu haben? Also das hört sich ja alles nach sehr viel Arbeit insgesamt an.
Also zurzeit nicht. Ich werde tatsächlich im Januar meine Arbeitsstelle wechseln. Was ich gerne machen wollen würde, ist, dass ich eventuell von der Druckerei her mir wirklich erlesene Projekte aussuchen kann. Und das wäre mein Ziel, dass ich wirklich Sachen mache, die mir zu 100% gefallen. Mir gefällt jetzt schon sehr, sehr vieles. Aber wie gesagt, manchmal verirren sich die Leute immer noch. Also das würde ich gerne noch reduzieren vom Design, also vom Stil her. Und manchmal würde ich es auch gerne von der Druckerei her eindämmen. Wie gesagt, einfach, wie du schon sagst, dass ich mehr Freizeit habe. Ich weiß nicht, ob die zukünftige Arbeit eine Reduzierung zulässt. Das werde ich dann sehen, und mit der Zeit müsste ich dann schauen, was mir wirklich mehr Spaß macht. Also ich bin gerade in der Transformation. Ich kann jetzt nicht sagen, ich würde gern reduzieren, wenn das machbar wäre und wenn es sich auch wirklich lohnen würde, natürlich vom Lohn her, ne, dann würde ich mir das tatsächlich überlegen, weil die Druckerei, das ist mein Baby. Ich will sie eigentlich ungern aufgeben. Auch wenn es manchmal Zeiten gibt, wo ich sage, ich schmeiß alles hin. Nein, nein, aber letztendlich bin ich ganz froh mit dem, wie es zurzeit ist. Ich lasse mir auch manchmal meine Freizeit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag bis 10 Uhr arbeite. Klar, die Papeteriedienstleister haben oft andere Saisons. Also wir haben viel öfters ja, kleine Saisons von den Safety-Dates bis zu den Einladungskarten. Dieses Jahr hat meine Day-Off-Papeterie schon im April angefangen, also für eine Hochzeit Anfang Mai. Dafür war meine Saison von der Day-of-Papeterie aber schon im Anfang August fertig. Das heißt, ich konnte im August ganz normal in Urlaub fahren, hatte September noch ein bisschen Luft und dann ab Oktober haben dann die Anfragen angefangen. Und ja, jetzt bin ich in den vollen Zügen, was die Einladungskarten angeht. Ja, vor Dezember, also ja, vor Weihnachten und im Januar, da ist wieder Hochsaison bei uns. Aber es gibt auch bessere Tage, ja. Deshalb ist es immer so ein Hin und Her. Es gibt einfach stressige Phasen und da muss man einfach durch. Da gibt es aber auch wieder bessere. Von daher
Day
ist
off.
es schwer. Day off.
Day off, was
Day
ist
off,
Day off?
ja, das sind
Okay.
Menükarten,
Ah,
Namenskarten,
Day
Schilder.
off. Okay,
Day
ja.
off, also alles, was am Tag passiert,
Ja.
alles von der Papeterie her,
Okay.
was an dem Tag gebraucht wird.
Jetzt habe ich verstanden.
Genau.
Magst du noch kurz erzählen, was dein Hauptjob ist? Weil ich denke, die Menschen sind vielleicht neugierig.
Ja, zurzeit, ich arbeite bis Januar als Ingenieurin in der IT-Abteilung. Ich habe Automatisierungstechnik in Kaiserslautern studiert. Das war auch sehr anstrengend, weil ich das neben meinem Hauptberuf gemacht habe, berufsbegleitend studieren. Und ich habe neben meinen drei Schichten, also wöchentlich habe ich Nacht, Mittag, früh gefahren, freitags und samstags dann vor Ort studiert. Vielleicht sage ich noch, wo ich arbeite. Ich arbeite bei den Ford-Werken in Saarlouis. Vielleicht haben einige Zuhörer mitgekriegt, dass das Werk schließt. Wir haben bis Ende November noch Autos produziert und jetzt wurde der Standort verkleinert bis nur zu 1000 Mitarbeiter. Und ja, sehr, sehr viele Mitarbeiter verlassen das Werk oder haben schon das Werk verlassen und ich bin dann im Januar dran. Ja, ich wollte mir 3 Monate Zeit lassen und ab Mai werde ich wahrscheinlich eine neue Arbeitsstelle antreten. Es ist noch nicht fest, deshalb will ich jetzt noch nicht offiziell sagen, wo ich arbeite, aber weiterhin als Ingenieurin für Elektrotechnik. Genau. Und das ist zurzeit noch meine aktuelle Arbeit.
Okay, super. Jetzt sind gerade vielleicht Zuhörer oder Zuhörerinnen, die sich auch für diese kreative Arbeit interessieren, interessiert daran, wie du an deine Kunden gekommen bist. Da hattest du ja schon einiges gesagt, dass du Hochzeitsplaner kontaktiert hast, denen was geschickt hast und sowas. Ist das so der Hauptkanal über die Hochzeitsplaner und Planerinnen oder machst du noch andere Kanäle? Du hast einen Instagram-Account erwähnt. Also was funktioniert denn am besten?
Tatsächlich jetzt für mich mittlerweile funktionieren die Hochzeitspläne am besten. Ich kriege immer noch Anfragen, wo die Leute mich über Instagram gefunden haben. Aber es gibt auch tatsächlich mittlerweile Empfehlungen. Weil es jetzt, ja gut, wann habe ich angefangen? 2021, also über die Jahre hinweg, ja, gibt es wohl Paare, die sehr zufrieden waren und mich dann empfehlen. Und jetzt fangen ja seit letztem Jahr ungefähr die Empfehlungen an. Aber die Hochzeitsplaner sind oft für mich ja die beste Anlaufstelle, einfach weil sie schon dementsprechend die Kunden haben. Trotzdem gibt es immer noch Paare, die auch dann die Kollektionen bei mir buchen und das vom Budget her auch funktioniert. Also da bin ich jetzt sehr flexibel. An sich ist es mir egal, ob das jetzt eine Privatperson ist oder ob das über den Hochzeitsplaner geht. Ja, und generell, wie gesagt, an Instagram, ich muss sagen, Ich konzentriere mich wirklich immer hauptsächlich auf die Kunden. Ja, das ist mir immer am wichtigsten. Deshalb lasse ich Instagram manchmal mehr, manchmal weniger schleifen. Das Gute ist, und das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Tipp, ist, dass man wirklich im Namen sagt, was man macht und vielleicht dann auch bei Instagram seinen Namen, also ich habe zum Beispiel Marlene Art and Letterpress. Die Leute suchen nach Letterpress. Dann habe ich in meiner Bio auch Letterpress drin, ja. Und gefühlt überall steht bei mir, was den Namen angeht, sowie was die Texte angeht, Letterpress drin. Und deshalb, wenn die Leute mich über Instagram finden, liegt es einfach wegen diesem Wort Letterpress, ja. Das kann gut sein, das kann aber auch Nachteile mit sich ziehen, ja. Also ich kriege dann dementsprechend auch oft viele komische Anfragen, einfach weil die dann sehen, ah, sie macht Letterpress. Aber generell bin ich ja sehr bestrebt, eher über Hochzeitsplaner zu gehen, einfach weil ich in diesem höheren Luxussegment bin, was das Budget angeht. Und die Leute, die sich das leisten können, die engagieren dann einen Hochzeitsplaner. Genau.
Ja, okay. Apropos Budget, sowas wird ja dann auch einiges kosten. Wie war das für dich so, dich daran zu tasten, da die Preise zu finden und dann auch angemessene Preise zu verlangen und eben nicht zu wenig? Ist wahrscheinlich auch ein
Ja,
Prozess, oder?
das war auch ein sehr langer Prozess und ich glaube, so zu 100% ist nie jemand zufrieden mit seinen Preisen, weil ich gerade was den Umfang angeht, ich habe ja so viele Ansätze, so viele Möglichkeiten, wie ich das vom Angebot her staffel. Ja, ich habe mich, wie du schon sagst, einfach rangetastet. Ich habe erstmal geschaut, vom Material her, wie viel man an Material verbraucht. Dann habe ich angefangen zu schauen, okay, jetzt brauche ich für eine Hauptkarte mit dem Heidelberger Tiegel zu drucken 3 Stunden, ne? Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, bei 80 Stück brauche ich so lang für die Hauptkarten oder für die Siegel. Ja, und dann hat man so ein Zeitgefühl und dann kann man auch besser die Preise staffeln. Ich bin relativ transparent, was die Preise angeht. Ich kann tatsächlich gar nicht sagen, wie meine Kollegen ihre Preise staffeln. Aber ich mache das so, dass ich das mit mir vereinbaren kann und dass es auch Sinn macht. Also ich will keinen irgendwie über den Tisch ziehen oder einfach dann sagen, ja, es kostet jetzt einfach 2.500 € ohne irgendeine Begründung. Also ich habe wirklich einzelne Posten, wo die Leute wirklich sehen, so viel und so viel kostet das und das und das. Und wenn sie dann 30 Stück im Angebot drin haben, aber dann 34 brauchen, dann können sie durch die Posten schon ungefähr sehen, wie viel mehr die 4 Stück kosten. Natürlich gebe ich das trotzdem nochmal an, ja. Manchmal erkläre ich dann auch, okay, in dem Fall kostet das jetzt so viel mehr, weil wir dann jetzt noch eine Blindprägung dabei haben. Oder manchmal gebe ich auch Tipps, sodass ich dann das meiste aus den Druckplatten rausnehmen möchte. Bei individuellen Designs schmerzt es mich auch dann Platten. Ich hatte Heißfolienprägeplatten oder 3D-Prägeplatten einfach für 900 € bestellt für eine Hochzeit. Und das schmerzt ja mich auch, weil, ne, das ist ja man selbst, wenn man hat nicht so viel Geld, gerade 900 € auszugeben für Prägeplatten. Und dann schaue ich, kann ich vielleicht bestimmte Designs aus den Platten rausziehen oder differenzieren, damit ich dann vielleicht Menükarten aus diesen floralen Elementen noch herstellen kann, ne? Dann versuche ich den Paaren dann zu sagen, schaut mal, ich weiß, ihr wollt ja wunderschöne Menükarten auch. Wie wäre es, wenn wir das dann separieren vom Design her? Dann habt ihr auch dann noch Menükarten mit schönem floralen Rand. Genau, und das versuche ich dann schon so gut es geht zu erklären. Die Paare verstehen das auch und dann entscheiden die für sich selbst, möchten sie das oder möchten sie das nicht. Ja, aber die Preise, das ist wirklich für mich immer noch ein sehr schwieriges Thema, ja, weil diese einzelnen Posten für mich auch oft mehr Arbeit bedeuten. Ja, manche machen einfach pauschal, ja, und dann sagen die, oh, wenn dann jetzt noch 4 Stück dazu kommen, das ist mir egal, weil ich habe das so hoch berechnet, dass wir auch dann 5 Stück mehr machen können, ohne dass es schmerzt. Aber dann kommt es mir andererseits auch irgendwie komisch vor, wenn der Kunde denkt, okay, jetzt 4 Stück, wenn man das dann runterrechnet, wie habe ich dann mehr bezahlt und könnten dann auf einmal 50 Stück haben können. Das ist halt ein schwieriges Thema und bisher habe ich mich eigentlich ganz gut eingependelt, was die Preise angeht.
Okay. Schön. Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was du den Zuhörern, Zuhörerinnen noch mitgeben möchtest? Vielleicht auch gerade die, die irgendwas Kreatives nebenbei machen möchten, so wie du.
Ja, würde ich gerne. Und zwar, dass man einfach ausprobieren soll. Einfach machen, seinen Stil finden. Und es ist auch okay, wenn man seinen eigenen Stil anfangs zu 100% nicht mag. Man muss nicht einfach auf Biegen und Brechen den Stil erschaffen, den man gerne haben möchte. Es gibt nicht umsonst bestimmte Handschriften oder bestimmte Epochen, die entstanden wurden, einfach durch die Künstler, weil sie das genau so gemacht haben, wie sie es am besten konnten. Und einfach akzeptieren, dass das, was man macht, auch gut ist und dass es auch eine Daseinsberechtigung hat. Und man darf sich nicht zu sehr auf Instagram und Pinterest beschäftigen oder ja, versuchen, den Stil daraus zu ziehen, weil es ist so schade und ich sehe, dass so viele sagen, oh, ich hätte es genau gern so. Und dann denke ich mir, ja, es ist super schön, wirklich. Und derjenige, der das gemacht hat, hat es auch zu 100% verdient. Aber wie wäre es, wenn wir einfach mal was Eigenes erschaffen? Etwas, was man so vorher noch nicht gesehen hat. Ne? Zum Beispiel jetzt stelle ich Einladungen her und im Design sind Zitronen. Ja, ich weiß nicht, wie viele 1 Million Zitronen ich schon gesehen habe auf Einladungskarten. Und an dem Tag, ich habe mich vor dem Tag, ja, schon, ich hatte schon richtig Angst davor, vor so einer Anfrage, weil ich so viel Zitronen schon gesehen habe. Und wollte trotzdem etwas erschaffen, was keiner gesehen hat, mit Zitronen, ja. Und ich denke, ich habe es hingekriegt. Also immer erstmal seinen Kopf frei machen für neue Ideen und für etwas, was einfach in seinem Kopf schwirrt und sich nicht auf andere Sachen festigen. Einfach probieren und in dem Prozess, in dem Erschaffungsprozess entstehen oft so schöne Sachen. Ja, gerade was Künstler angeht, man erschafft aus dem Nichts, ja. Also es gibt unendliche Möglichkeiten und deshalb kann man auch einfach mal scheitern, ja. Also wenn ihr seht, was ich schon alles gemacht habe, denkt ihr, um Gottes Willen, und die hat auch gleichzeitig, ne, genau das erschaffen, was mir so gut gefällt. Also tobt euch aus, probiert Sachen aus, probiert Materialien aus. Es wird klar sein, dass alles sehr teuer sein kann. Also ja, einfach ausprobieren. Ich bestelle auch mittlerweile einfach ein paar Sachen zusätzlich, um das zu sehen, um zu testen. Und daraus entstehen einfach die besten Sachen. Also die kreativen Leute dürfen sehr viel probieren und sehr viel austesten. Und dafür sollte man sich absolut nicht schämen und man sollte sich auch trauen und nicht denken, oh, aber was ist, wenn es scheiße aussieht? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann ist es halt so, aber dann hast du daraus gelernt. Ja.
Ja.
Das ist wirklich, also, das ist wirklich das Größte und das Wichtigste, was ich in den letzten Jahren gelernt habe.
Ja. Vielen
Ja.
lieben Dank für diese Worte am Schluss noch. Ich finde das sehr wichtig, was du gesagt hast. Also auch, dass man sich eben nicht zu viel Input von außen auch reinholt, sondern erstmal auch schaut, was kommt denn so aus mir raus? Also das kann man ja auch auf viele Bereiche übertragen. Also ich habe das auch gemerkt. Also zum Beispiel, was Instagram angeht, habe ich lange versucht, auf Instagram Follower zu gewinnen und sowas und habe immer geguckt, was machen die anderen und sowas. Und es hat nie funktioniert. Und ich habe jetzt immer noch nicht viele Follower, aber nachdem ich das aufgehört habe, da kam viel mehr aus mir heraus, wie ich eigentlich dieses Coaching-Unternehmen gestalten möchte. Und das ist jetzt ganz einzigartig geworden. Und ja.
Da kann ich auch gerade anknüpfen. Ich habe auch jetzt nicht super viel Follower, ja, aber trotzdem bin ich habe eine sehr extreme Nische, ja. Die
Ja,
Follower, die ich habe, das ist
genau.
gefühlt die halbe Hochzeitsbranche in Deutschland. Also ja, ich übertreib's vielleicht, keine Ahnung, aber es fühlt sich so an, als ob wirklich viele Hochzeitsplaner oder auch Dienstleister mich kennen.
Ja.
Und dann brauche ich keine 35.000 Follower oder so, wenn ich dann am Ende vielleicht nur eine Anfrage bekomme.
Ja.
Und ich denke, das, was ich erschaffe, das ist eigentlich schon ein Alleinstellungsmerkmal für sich. Ja, also die Leute sehen, was ich erschaffe, und ich denke, deshalb bin ich so erfolgreich in dem, was ich mache. Einfach weil ich meine Arbeit so überzeugend rüberbringen kann. Ja? Und wenn man sich einfach auf die Arbeit konzentriert und die gut macht von der Qualität her und die Kunden zufrieden sind, das spricht sich viel, viel schneller als die 35.000 Follower. Ja.
Ja.
Und das wundert mich immer wieder, weil ich denke, ich kenne ja keine, ich habe ja nur 1.000 noch was Follower. Aber wenn ich wirklich Menschen sehe, die mir folgen, die erzählen das von solch einer Begeisterung, die sind so hin und weg, und dann denke ich mir, oh, krass, ja, hätte ich echt nicht gedacht, ja, warum folgen mir dann so wenig Leute, ja? Aber das ist ja wirklich tatsächlich etwas, was mich oder meine Arbeit bestätigt, einfach das zu machen, was man gut kann, was man gerne macht, und das ist einfach etwas, was ja auf lange Sicht dann erfolgreich also den Erfolg bringt.
Okay, vielen lieben Dank. Das war ein richtig schönes Gespräch.
Ja, ich fand es auch sehr angenehm, und ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung. Sehr gerne mit 5 Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Ich danke dir ganz herzlich. Wenn du mich besser kennenlernen möchtest und mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, in dem du Spaß hast, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, weil du deine Stärken und Talente einsetzen kannst und der dich auf allen Ebenen oder zumindest fast allen Ebenen erfüllt und einfach glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst, und zwar an möglichst vielen Arbeitstagen. Deine Anni von Jobnavigation.